Natürlich muss doch immer das Ziel sein, egal was die Verantwortlichen sagen oder nicht, dieser Verein muss in die zweite Liga. Punkt.
Nur der FCK. Der SWR Sport Podcast.
Was bin ich begeistert heute? Wir sind tatsächlich wieder zusammen hier im Studio in Kaiserslautern. Da gibt's zwar noch eine Trennscheibe, aber wir sind wieder vereint. Wir, das sind heute Sebastian Zobel aus dem Studio Kaiserslautern.
Servus und hallo.
Und ganz herzlich willkommen Bernd Schmidt, unser FCK-Experte, ebenfalls aus dem Studio hier in Kaiserslautern. Hallo.
Hallo.
Bernd, Corona ist natürlich noch nicht vorbei, obwohl wir hier wieder zusammen sind in diesem Studio. Aber so ein kleines Aufatmen, man merkt, es geht mal wieder ein bisschen voran. Der Schritt in die Normalität, den merkt man schon.
Ja, den merkt man schon, klar. Wobei bei den Zuschauerzahlen noch nicht. Wenn wir jetzt ans Wochenende denken, der FCK darf keine Zuschauer ins Fritz-Walter Stadion reinlassen. Also sagen wir mal, der Schritt zur Normalität, der ist schon sehr klein, würde ich jetzt sagen, oder?
Kommen wir gleich nochmal drauf zurück zu diesen Zuschauern. Wollen erstmal den Kapitän hören, Carlo Sickinger, zur Problematik Corona-Pandemie.
Ich denke, man merkt schon eine gewisse Sorglosigkeit bei der Gesellschaft, was für mich auch ein bisschen schreckhaft wirkt, weil die Pandemie ist noch nicht vorbei. Wird ja oft von einer zweiten Welle gesprochen. Da sollten wir, denke ich, alle unser Bestes geben, damit das vermieden wird. Und natürlich hat es Einschränkungen. Ich meine, wir haben wöchentlich Corona-Test. Wir wissen Bescheid, wenn bei uns jemand das Virus bekommt, dass wir alle in Quarantäne müssen, dass vielleicht der Start der Saison gefährdet ist, und ich denke, keiner von uns will, dass die Saison später anfängt oder vielleicht auf gewisse Zeit ausgesetzt wird, weil wir alle gemerkt haben, auch wie schwer es ist, dann nach so einem Restart in so wenig Zeit auch die Saison dann zu Ende zu spielen.
Aber es ist ein schmaler Grat. Man hat es jetzt auch in Mainz wieder gesehen, wieder zwei positive Fälle. Danach wurde die Mannschaft komplett getestet. Die sind dann negativ, die Tests. Also kann es da weitergehen mit dem Pokal und auch mit dem Auftakt in der Liga. Aber es ist immer so eine gewisse Unsicherheit dabei, oder Sebastian?
Es ist eine totale Unsicherheit, aber es ist irgendwie auch das neue Normal. Ich glaube, so schnell wird sich das nicht ändern, bis da die Medizin, ob jetzt Impfung oder Medikament, was auch immer, gefunden hat, werden wir damit leben müssen und die Fußballer auch. Aber das führt natürlich auch zu Kuriositäten. Ich meine, wer die Länderspiele verfolgt hat, die Nations League, ich glaube Tschechien war es, die einmal die komplette Mannschaft tauschen mussten, weil sie Corona-Fälle im Team hatten und dann quasi gezwungen waren, wirklich die komplette Mannschaft, ich glaube innerhalb von 5 Stunden mussten die einen neuen Kader melden und einen neuen Trainer stellen. Also das ist schon kurios, aber ich sehe nicht, dass sich das in naher Zukunft ändern wird.
Ja, bei den Mainzern gab es sogar einen Plan B, eventuell, wenn jetzt ein weiterer Spieler positiv gewesen wäre, hätte man mit denen gespielt, die von der Länderspielreise zurückkamen, plus U23-Spieler. Also ich möchte nicht wissen, wie das Ganze sich noch hier weiterentwickelt. Fakt ist, Bernd, du hast es eben angedeutet, im Fritz-Walter-Stadion in der DFB-Pokalrunde gegen Jahn Regensburg sind keine Zuschauer zugelassen. Zu dieser Zuschauerproblematik hören wir den Geschäftsführer des FCK, Sören Oliver Vogt.
Wir haben seit März, seit dem Lizenzierungsverfahren eingeplant, dass wir keine Zuschauer bis zum 31.12. hier im Fritz-Walter-Stadion haben werden. Natürlich geschuldet der damaligen Situation, dem Start des Lockdowns und so weiter. Sobald wir in der Lage sind, hier Zuschauer zu begrüßen, muss ich das auch rechnen. Denn wenn wir hier, ich sage mal, 5.000 oder 6.000 Zuschauern auf 4 großen Tribünen verteilen, dann muss man sich das so vorstellen, dann müssen alle Eingänge, alle Blöcke, alle Treppen, alle Toiletten, überall müssen Ordnungskräfte stehen. Und das muss ich am Ende rechnen. Wenn wir ein Minusgeschäft daraus machen und am Ende mit 20.000 oder 30.000 Euro weniger da stehen, dann macht das alles keinen Sinn. Aber ich denke, dass wir in der Kalkulation da bei 4.000, 5.000 Zuschauern beim Break-Even sind und somit eben da durchaus mit einem funktionierenden Konzept. Und wir müssen immer daran denken, dass es hier um die Gesundheit von Menschen geht. Es geht auch darum, dass die Menschen sich natürlich danach sehnen, dass sich ein Stück weit ein bisschen wieder die Normalität einstellt. Und ich glaube, der Fußball muss dazu beitragen. Der Fußball ist relativ weit. Die DFL beteiligt sich an großen Studien in diesem Zusammenhang, um das zu unterstützen. Da reden wir eben auch nicht nur über den Fußball, wir reden über sonstige Großveranstaltungen, über Theater, über Musikfestivals und so weiter. Da müssen wir uns langsam rantasten, denn die Wahrscheinlichkeit, dass Corona noch da ist in einigen Monaten, ist eben sehr hoch.
Sören Oliver Vogt, Bernd, blickst du da noch durch? Keine Zuschauer im Fritz-Walter Stadion, bis zu 1000 jetzt in Mainz, bis zu 100 dürfen bei Kaiserslautern 2 in der Oberliga am Fulner Hof mit dabei sein. Blickt da überhaupt noch jemand durch?
Nee, ich nicht. Also das kann ich so sagen. Mir ist es schleierhaft, wie man zu solchen Ergebnissen kommt. Wenn ich mir jetzt dieses Fritz-Walter-Stadion angucke, ich weiß nicht, ob es auf dieser Welt noch einen Drittligisten gibt, der ein WM-Stadion da stehen hat. Wahrscheinlich sind wir die Einzigen. Aber es gibt doch keinen besseren Ort als das Fritz-Walter-Stadion, um Fußballfans zu trennen. Ein besserer Ort fällt mir nicht ein in der ganzen dritten Liga. Natürlich ist das richtig, was Herr Vogt sagt. Die dürfen da am Schluss nicht noch drauflegen, sonst macht das ja gar keinen Sinn. Aber in diesem WM-Stadion muss man doch in der Lage sein, 5000 plus.
Das wäre ja auch ein guter Test gewesen für die anderen Kommunen.
Ja, absolut.
Ja, da bin ich ganz bei Bernd. Also das, wenn nicht auf dem Betze, wo sonst? Und ich glaube, klar, es hängt natürlich auch mit den Behörden zusammen, was die erlauben. Aber ich glaube, da könnte man rein theoretisch weitaus mehr als 5.000, 6.000 Leute reinsetzen oder stellen oder wie auch immer. Immer noch unter Berücksichtigung der Abstandsregeln. Also da ist genug Platz. Da ist ja selbst, wenn man es mal ein bisschen ketzerisch sagt, bei den normalen Spielen teilweise so viel Platz, dass da genug Abstand ist zwischen den Leuten.
Es ist ja selbst wenn es ausverkauft ist mit 50.000, ist ja noch Platz.
Stimmt.
Weil es gingen fast 60.000 Zuschauer in dieses Stadion rein mit den Stehplätzen in der Westkurve. Das ist aber wegen der Abgänge und Aufgänge ist es von der Feuerwehr nicht erlaubt, ganz einfach. Aber da gingen noch viel mehr Zuschauer rein. Also man hat da Platz ohne Ende.
Und man muss ja vielleicht auch nicht wirklich jede Tribüne aufmachen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man sagt, okay, Stehplätze ist vielleicht ein bisschen schwierig. Lassen wir die Stehplätze zu, machen es komplett an den Sitzplätzen. Und da dann, aber da kriegt man doch locker 10.000 Leute rein.
Es gibt ja völlig unterschiedliche Konzepte. Ich war am Wochenende in Hoffenheim 2, Dietmar-Hopp-Stadion in Hoffenheim. Da haben sie sogar auf der Haupttribüne, nur die war offen, die Sitze abgeschraubt zwischendrin. Das heißt, der Sicherheitsabstand, diese 1,50, wurden auf jeden Fall eingehalten. Soweit muss man meiner Meinung nach nicht gehen. Aber ich denke, für das Fritz-Walter-Stadion hätte es da schon eine Lösung gegeben. Liegt es vielleicht daran, dass man nicht gewusst hat, wenn jetzt tatsächlich 20.000 kommen wollen, wie man denn die Karten gerecht verteilt hätte?
Ja gut, aber ich meine, das Problem kennt der FCK noch aus früheren, lange vergangenen, besseren Zeiten, wenn die Nachfrage tatsächlich sehr groß war. Ich glaube damals, als die Bayern das letzte Mal in einem offiziellen Spiel auf dem Betze waren, hätten sie, glaube ich, den Betze 4-5 Mal ausverkaufen können. Von daher, das Problem ist ja bei Fußballvereinen nicht neu. Ja? Da wird eben dann priorisiert nach Fanclubs, nach Mitgliedern, die kommen natürlich dann zuerst dran und von daher kriegt man das, glaube ich, hin. Also ich meine, natürlich wird dann der ein oder andere enttäuscht sein, aber das ist halt jetzt im Moment nun mal so.
Jetzt soll ja am kommenden Montag die Landesregierung auch wieder neue Regeln eventuell veröffentlichen. Glaubst du, dass sich da was ändern wird dann?
Also ich hoffe zumindest, dass man dann Mainz und Kaiserslautern vielleicht mal gleich behandelt. Mhm. Also es wäre ja mal ein Anfang wenigstens zu sagen, okay, wir haben zwei erstligareife Stadien in diesem Land und da gehen wir jetzt mal so und so mit um.
Liegt aber, glaube ich, auch so an den Kommunen, weil die haben die Hoheit für diese Austragungsstätten.
Ja, aber genau das ist ja wiederum in dem Fall auch das Problem, finde ich. Also da braucht es einfach eine einheitliche Linie, weil das ist ja auch einfach, würde ich sagen, nicht fair, dass manche Vereine 1.000 oder 8.000 oder wie viel auch immer reinlassen dürfen und andere nicht. Dann stellt sich ja auch die Frage, hat man dadurch tatsächlich vielleicht auch einen kleinen Wettbewerbsvorteil, wenn man es jetzt erlaubt bekommen hat, eben zu Hause so und so viel Zuschauer reinzulassen. Der Gegner darf zu Hause keine reinlassen. Ich weiß es nicht. Aber ich würde mir wünschen, dass es da eine einheitliche Ansage gibt. Natürlich muss es individuelle Konzepte geben, weil nicht jedes Stadion gleich ist. Nicht jedes Stadion ist gleich groß. Das ist vollkommen klar. Aber eine einheitliche Ansage, zumindest, dass es, sage ich mal, pro Bundesland gleich ist, das wäre schon mal ganz nett.
Gut, schauen wir aufs Sportliche. Der FCK scheint einigermaßen gerüstet zu sein. Es gab zwar ja die eine oder andere Leistung oder Nichtleistung in der Vorbereitung. Ich denke da an diese Pokalspiele, die waren nicht überzeugend. Auch das Finale nicht. Man ist zwar in der ersten DFB-Pokalrunde, aber das ist so ein bisschen besser geworden. Bevor wir uns über die aktuelle Situation unterhalten, blickt der Kapitän, blickt Carlo Sickinger noch einmal zurück.
Ich denke, dass wir eine gewisse Konstanz reinbekommen. Wir hatten wirklich sehr gute Phasen, gerade immer Ende der Hinrunde, Ende der Rückrunde, wo wir wirklich gut performt haben, gut gespielt haben, auch die Ergebnisse gestimmt haben. Aber wir auch am Anfang beide Male schlecht aus der Pause gekommen sind, wo nicht viel gestimmt hat. Und das reicht dann eben, um keine Rolle wirklich zu spielen, um den Aufstieg und teilweise sogar nach unten rein zu rutschen, weil es ja wirklich eine sehr, sehr enge Liga ist. Aber wenn du dich da festigst und wirklich eine Konstanz reinbekommst, dann ist auch sehr, sehr viel möglich dieses Jahr.
Bernd, Boris Schommers, der Trainer, hat gesagt, und daran muss er sich, glaube ich, messen lassen, wir wollen eine Spitzenmannschaft in der dritten Liga werden. Wie weit sind die Bemühungen fortgeschritten?
Gute Frage. Sagen wir mal, was die Abwehrleistung angeht, denke ich, sind sie relativ weit. Ich nehme jetzt einfach mal das Spiel gegen Sandhausen. Das war schon beeindruckend, wie die komplette Mannschaft da verteidigt hat, wie die Laufwege zugestellt wurden von Sandhausen. Auch wenn die nicht in Bestbesetzung gespielt haben, die haben ja kaum eine Torchance gehabt. Also das fand ich schon herausragend. Auch die Spieleröffnung war gut, eben durch Carlo Sickinger, der an allen drei Toren beteiligt war. Tor 2 und 3 hat er jeweils mit einem blitzschnellen Pass hinten raus aus der Innenverteidigung auf einen Spieler, der dann weitergeleitet hat zu Kleinsorge, und drin war er. Also das waren zwei Idealbeispiele für ein schnelles Umschaltspiel. Mhm. Aus meiner Sicht sah das alles schon ganz gut aus. Problem ist natürlich jetzt der Angriff. Wenn du das Saisonziel hast, dass du sagst, oder das Ziel hast, du willst die Mannschaft so behalten, wie sie ist, und nur punktuell verstärken, und dann verkaufst du den ganzen Angriff, dann muss man mal abwarten, was da passiert. Ich meine, da sind drei neue da, das ist Poirier, Kleinsorge und auch Hut, der ja ausgeliehen war und zurückgekommen ist, aber da muss man erstmal abwarten, ob das reicht, und da habe ich Zweifel.
Mhm. Ja. Dann gibt es noch Lukas Röser, vielleicht platzt ja irgendwann dann doch mal der Knoten bei ihm, hat er immerhin Zweitliga-Erfahrung.
Ja, das wäre ihm und dem FCK zu wünschen, aber ich glaube, da muss schon noch ein bisschen was kommen. Also da muss man, und das hat ja Notson auch angekündigt, dass da nochmal was kommen wird vom Transfermarkt. Ich frage mich dann aber, war denn die Taktik die richtige, das mit Pick und Kühlwetter so lange rauszuziehen, zu pokern, ob man vielleicht den ein oder anderen Euro Ablöse mehr bekommt? War das denn die richtige? Weil jetzt steht der FCK kurz vor Saisonbeginn, will noch gute Offensivleute verpflichten, aber es geht ja jetzt bald schon los.
Man hat also allerdings durch diese Verlängerung des Transferfensters noch ein bisschen Zeit.
Na klar,
ich kann mir gut vorstellen, dass viele Vereine da auch noch darauf aus sind, den ein oder anderen abzugeben. Also ich glaube, da ist schon noch irgendwann bis Ende Oktober irgendwas auf dem Markt, oder Bernd?
Ja, denke ich auch, weil genau so läuft's. Also was wird jetzt passieren? Die Spielzeiten gehen los, die Trainer stellen ihre Mannschaften zusammen und plötzlich merken ein, zwei, drei Leute, ach, bin ja gar nicht dabei, ich falle hinten runter. So, das wird alles in den nächsten ein, zwei, drei Wochen passieren. Da sind plötzlich dann Spieler auf dem Markt, mit denen man vielleicht noch gar nicht rechnet. Mhm. Und eben durch diese Verlängerung der Transferphase bis Ende Oktober glaube ich, dass ich das mit den neuen Stürmern noch hinziehen kann. Nur dann hast du das Problem, du hast ein Wahnsinns-Auftaktprogramm in den ersten 6 Spielen und hast vielleicht nicht den Angriff, den du willst. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das zum Problem werden könnte.
Geht ja direkt los mit Dynamo Dresden, live in der ARD übrigens am übernächsten Freitag. Also da kann man sich direkt mal ein Bild machen, sozusagen bundesweit, von der Leistung des ersten FC Kaiserslautern.
Absolut, das Auftaktprogramm hat es in sich. Und wenn man dann, auch wenn man noch länger Zeit hat, Leute zu verpflichten, Neuzugänge noch verpflichtet, müssen die ja erst recht, aber auch dann direkt passen und sich einfügen, weil die Vorbereitung ist dann rum. Und dann wird sich zeigen, kriegt man wirklich die Leute, die qualitativ so sind, dass sie direkt in die Mannschaft hineinkommen und direkt weiterhelfen.
Fakt ist, die Entwicklung jetzt von Anfang der Vorbereitung bis Stand Sandhausen, die ist durchaus positiv. Wir haben es ja eben schon mal kurz angedeutet, das Pokalfinale, das ich selber reportiert habe, hat mich nicht so ganz überzeugt. Aber jetzt scheint es ja besser geworden zu sein. Wir hören mal Carlo Sickinger nochmal.
Durch so ein Trainingslager, wo man jeden Tag aufeinander hockt, merkt man natürlich schon, dass man sich besser austauschen kann, dass man sich wirklich den kompletten Tag sieht und nicht nur 2, 3, 4 Stunden am Tag. Da merkt man schon, dass man dann wirklich sehr zusammenrückt, und da wir wirklich viele Spaßvögel auch in der Mannschaft haben, dass da auch einfach immer wieder witzige Themen aufkommen und witzige Situationen aufbloppen, die einfach wirklich einen guten Charakter von uns noch weiter vorantreibt.
Bernd, witzige Themen bei allem Ernst der dritten Liga gehört, glaube ich, auch so ein bisschen dazu, dass man, und das hat Carlo Sickinger, glaube ich, gemeint, dass man so ein kleiner verschworener Haufen wird, um die Saison anzugehen.
Ohne Frage gehört das dazu. Und die Mannschaft war das auch im letzten Jahr schon. Diese Mannschaft hatte gute Typen, das waren alles nette Kerle. Und da sind wir schon beim Problem, die waren alle zu nett. Dieser Mannschaft hat in der vergangenen Saison wirklich so ein richtiger, ich sag's das mal, Drecksack gefehlt. So ein Sauhund, der sich mit dem Schiedsrichter anlegt, der mit dem Linienrichter herummacht, der sich mit dem Gegner anlegt, der ein bisschen Stimmung reinbringt, dass das Ganze mal ein bisschen anfängt zu kochen. So, und jetzt haben sie ja einige erfahrene Spieler geholt. Wenn ich mir diesen Loschek anschaue, Rieder, auch vorne Poirier, das sind genau diese Typen. Mhm. Die machen ihren Mund auf dem Platz, die sind präsent, die können eine Mannschaft irgendwie führen. Und deshalb habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass das, was in der vergangenen Saison aus meiner Sicht eine der großen Schwächen war, dass man das vielleicht in den Griff gekriegt hat.
Du hast die drei angesprochen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man in allen, ich sage jetzt mal, in allen Phasen des Spiels, Abwehr, Mittelfeld und vorne, so einen Typ hat, der ein bisschen Erfahrung mitbringt. Poirier, immerhin Torschützenkönig in der dritten Liga geworden, in der vorletzten Saison, dann in der zweiten Liga beim KSC. Da hat er keinen so guten Stand gehabt, aber der weiß ja, wie es geht. Und auch Adam Losek, oder Loschek, also da müssen wir uns nochmal einigen, wenn er jetzt wieder auf der Wiese steht. Das hat mich erstaunt, dass der noch diese Fitness mitbringt, dass der 90 Minuten ackert, dass der 90 Minuten geht und hast ihn auch in Sandhausen gesehen.
Ja, und schnell ist dazu. Der ist ja wirklich, der war damals schon schnell und er hat nicht viel verloren. Und das ist ja auch was, was der Mannschaft so ein bisschen gefehlt hat. Schnelligkeit, schnell hinten raus, schnell aktiv sein, schnell über die Flügel. Und da gibt's aus meiner Sicht Ansätze, wo ich mal gespannt bin oder die Hoffnung habe, dass sich das zum Besseren wendet.
Ich will das jetzt gar nicht zu sehr vertiefen, aber ich finde, einmal müssen wir ganz kurz noch über die Philosophie sprechen. Es wurde ja im vergangenen Jahr viel drüber gesprochen, dass man jetzt endlich eine Konstanz reinbringen will, dass man endlich mal Leistungsträger halten will. Genau das ist ja jetzt wieder nicht passiert. Ist das jetzt, Bernd hat es schon gesagt, dadurch, dass man die Typen geholt hat, die vielleicht gefehlt haben, ist das jetzt dadurch wettgemacht oder wird das vielleicht doch nochmal zum Problem, dass man eben keine Konstanz hat?
Ich glaube, das hat auch damit was zu tun. Das hat sich ja früh abgezeichnet, dass zumindest Pick und Kühlwetter, dass die in die zweite Liga wollen. Heidenheim hat ja da schon sehr früh angeläutet. Und so Leute, die darfst du dann auch nicht mehr halten. Wenn du merkst, die wollen gar nicht mehr so mit großem Ernst, dann musst du die auch gehen lassen. Also ich sehe das immer ein bisschen zweischneidig. Man hat dann natürlich versucht, Ersatz zu finden. Ich finde Poirier, guter Schachzug. Also so einen Typen zu kriegen bei aller Schwierigkeit, er scheint ja nicht ganz einfach zu sein, hat man so gehört mit den ehemaligen Trainern und Vereinen. Und wenn man allein diese Vita liest, BVB, Liverpool, Schalke, 1860, wo der überall schon gekickt hat, kann natürlich ein Vorteil sein, diese Erfahrung, aber da muss man abwarten, wie Boris Schommers und vor allen Dingen, wie die Mitspieler mit ihm umgehen. Das ist ja auch immer so ein Aspekt.
Ja, der hat sich gut bewegt, als er reinkam gegen Sandhausen. Also da war Tempo drin, das hat man gesehen, auch das ist ein schneller Spieler. Was ich nicht verstehe bei diesen ganzen Personalrochaden, die da gerade laufen, dass man dann Timmy Thiele auch noch verkauft.
Also das wollte ich gerade auch noch.
Du weißt, du verlierst deine zwei besten Torschützen und dann verkaufst du den drittbesten gleich mit. Selbst wenn der vielleicht sich nicht mehr so wohl gefühlt hat und, so wie ich es gehört habe, selbst weg wollte und man wohl auch eine halbwegs fette Ablöse für den kassiert hat, trotzdem. Der hat in den zwei Jahren, wo da ist in Lautern nicht ein einziges Tor geschossen, aber er hat sie alle auswärts geschossen. Und das war die Stärke von Timmy Thiele, diese Schnelligkeit, dieses Alleinstellungsmerkmal. Da bin ich mal gespannt, ob diese Mannschaft mit den Neuen so einen schnellen Spieler noch hat. Und das bezweifle ich. Ich hätte dann nicht verkauft.
Und da muss jetzt die Frage erlaubt sein, finde ich, ist das ein persönliches Problem gewesen zwischen Thiele und dem Trainer? Ich meine, Schommers ist ja jemand, der wohl relativ, oder was heißt wohl, der rigoros auch aussiebt und Leute aussortiert. Das ist ja mehrfach passiert, auch als er damals gekommen ist. Sind ja einige schon gegangen. Ich meine, bei einigen war es sicher auch leistungsbedingt nachvollziehbar. Bei Timmy Thiele haben sich ja schon immer, waren sich die Leute schon immer uneinig. Viele fanden das immer gut, wie viel Einsatz er gespielt hat, aber eben zu wenig Tore bei rumgekommen. Ist Schommers so ein Typ, der einfach genau weiß, was er will oder der vielleicht nicht damit das nicht möchte, wenn er mal wieder Worte bekommt? Ich weiß es nicht. Wie schätzt du es ein?
Ist ganz schwer zu sagen, ja. Also auffallend war halt, dass Timmy Thiele in den letzten Spielen nach der Corona-Pause häufig nicht von Anfang an zum Einsatz kam, auf der Bank gehockt hat. Das war schon auffallend. Und das ist wahrscheinlich auch ihm ein bisschen auf die Nerven gegangen. Und da hat er angefangen, seinen Berater loszuschicken und andere Vereine zu holen. Das ging sicher auch von Thiele aus. Aber wenn ich jetzt mal gucke, wen hat denn der Herr Schommers letztes Jahr rasiert? Hämlein fällt mir da ein, Sternberg, so, zwei ganz wichtige Positionen, das Hämlein rechts außen, da ist Marius Kleinsorge mit Sicherheit stärker, da lege ich mich mal fest, und Sternberg war linker Verteidiger, da haben wir jetzt Loschek und Herrscher, die sind beide besser als Sternberg, also sagen wir mal, wenn ich da einen Strich drunter mache und er diese Personalentscheidung, die er getroffen hat, dann haben die was Positives bewirkt.
Dann fehlt nur noch im Prinzip die vordere Offensive, da haben wir ja eben schon mal kurz drüber gesprochen. Da müsste im Prinzip halt noch was passieren, trotz Poirier, trotz Hut, der ja im Prinzip auch ein Neuzugang ist. Wie schätzt du ihn ein?
Also ich habe das Glück gehabt, ich durfte so ein kleines Porträt kürzlich mal von ihm zusammenschneiden und habe die Tore gesehen, die er da in Zwickau gemacht hat. Da muss ich sagen, Hut ab. Also das ist eigentlich im Prinzip, das waren diese Tore, das ist ein Strafraumspieler. Also der Elias Huth wird keine Kontertore machen, die er sich selber erläuft oder sonst irgendwas. Das ist ein Strafraumspieler. Der ist mit dem Kopf stark und der schließt gut ab. Also wenn da mal über die Flügel, was ja auch so ein Manko war in der vergangenen Saison, wenn da mal über die Flügel, über Kleinsorge und wer auch immer da links dann spielen wird, wenn da die richtigen Bälle kommen, kann ich mir vorstellen, dass du diesen Huth so in den letzten 20, 25 Minuten, wenn es denn noch 0-0 steht, gegen irgendeine sehr defensive Mannschaft, kannst du den reinschmeißen und der macht dir ein Tor. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo das Geld herkommt für noch eventuell weitere Neuzugänge. Wir wissen alle, der erste FC Kaiserslautern ist mitten im Insolvenzverfahren. Es gibt schon massive Kritik von Mitbewerbern. Aus Saarbrücken von 1860 München war zu lesen. Wie kann denn ein Verein, der Insolvenz hat, jetzt plötzlich Marvin Poirier oder auch Adam Loschek verpflichten oder noch an weitere Neuzugänge denken? Das ist natürlich so ein Beigeschmack, aber das hat uns ja letzte Woche im Podcast der Sachwalter des FCK, Andreas Kleinschmidt, gesagt, das ist durchaus legitim.
Ja, und man muss ja, glaube ich, vielleicht auch mal auf die Transferbilanz schauen und da sieht es, glaube ich, noch ganz positiv aus. Also du hast ja als FCK mit Pick, Grill, Kühlwetter, Leute verkauft, die ja doch für einiges an Ablöse gesorgt haben und einige der Neuen sind jetzt auch ablösefrei gekommen oder nur ausgeliehen. Mhm. Ich glaube, dass da durchaus noch ein bisschen Luft ist. Aber natürlich ist die Frage kommt natürlich trotzdem und auch die Kritik der Konkurrenz, wie kann das sein, dass man auch wenn man jetzt eine positive Transferbilanz hat, dass das dann nicht an die Gläubiger geht oder wie auch immer.
Fakt ist, Bernd, das hast du im Interview mit Sören Oliver Vogt erfahren, das Geld, was durch diese Transfers eingenommen worden ist, wird auch wieder refinanziert. Wir hören Sören Oliver Vogt.
Wir haben eine positive Fortführungsprognose. Wir haben Investoren. Diese Investoren haben investiert, ihre Zusage zu Investitionen getätigt. Natürlich auf der Basis einer Konkurrenzfähigkeit des FCKs. Die ist nicht gewährleistet, wenn man, ich möchte, dass man unser Tafelsilber im Sturm verkauft, vorhanden ist. Also ist natürlich im Gläubigerausschuss auch darüber gesprochen worden. Und die Situation ist die, dass das Geld, was wir einnehmen, soll sinnvoll natürlich auch in adäquaten Ersatz investiert werden, ja.
Tja. Das ist jetzt mal Fakt, ne? Das hat er so vorher auch noch nicht formuliert.
Ja, das ist Fakt. Ist aus meiner Sicht auch der einzig richtige Weg. Und ich sage einfach mal aus München oder Saarbrücken, die sollen einfach mal ruhig sein. Wenn wir wirklich anfangen, gerade bei diesen beiden Vereinen, mal ein bisschen in der Vergangenheit zu kramen. Also die sollen einfach ruhig sein. Für mich ist überraschend einfach folgende Tatsache, wenn wir zurückdenken an den März, April, hast die alle so gehört, die ganzen Drittligisten, da hast du das Gefühl gehabt, bis Juni ist es zwei Drittel dieser Liga in Insolvent. Mhm. Tatsache ist, es ist nur der FCK im Prinzip. Und das war für mich dann schon ein bisschen überraschend. Also geht es denen doch allen besser, als sie nach außen irgendwo kommuniziert haben. Mhm. Ja, beim FCK mit mehr als 20 Millionen Schulden war klar, dass das irgendwann nicht so weitergehen kann. Und da hat sich diese Chance, da bleibe ich dabei, aus meiner Sicht ist dieser Insolvenzantrag eine Chance, die hat sich einfach geboten und die haben sie genutzt. Aber wie gesagt, die anderen sollen einfach vor der eigenen Haustür kehren.
Wenn dieser Insolvenzantrag, und davon ist ja auszugehen, hat auch Andreas Kleinschmidt ja nochmal gesagt, wenn der so durchgeht, wenn der Plan jetzt vorgelegt wird dem Gläubigerausschuss und die Stimmen dafür, dann ist ja der Weg für die neuen Investoren im Prinzip frei. Wo kann das denn hinführen? Weil allzu viel Geld ist ja dann auch nicht vorhanden, um da ganz oben mitzuspielen. Das heißt, theoretisch müsste ja der Aufstieg praktisch schon zwingend erforderlich sein, um letztendlich auf eine gesunde Basis zu kommen.
Naja, du sagst es. Ich denke, der Aufstieg ist jetzt mehr denn je Pflicht, weil das Volumen, von dem wir bisher immer gesprochen haben, was die Regionalen da jetzt reinstecken, das kann ja nicht für einen längeren Zeitraum reichen. Das wird jetzt für die Saison reichen und dann wird man schauen, dass man nächstes Jahr nicht wieder da steht und schaut, wie geht's denn jetzt weiter. Von daher glaube ich, dass müssen sie auch einkalkuliert haben, dass das jetzt quasi das letzte Jahr dritte Liga ist und dann danach der FCK wieder in der zweiten Liga spielt, weil sonst hast du, glaube ich, nächstes Jahr um die Zeit dasselbe Problem wieder.
Aber wir kennen doch diese regionalen Investoren alle. Die Leute sind doch nicht verrückt. Die stecken doch jetzt nicht 8,3 Millionen in diesen Verein mit der Aussicht, wenn die nicht aufsteigen, ist unser Geld fort. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Da ist mehr hinten dran. Definitiv. Weil du gibst doch nicht 8 Millionen und sagst so, jetzt steig mal auf. Das kannst du nicht machen. Du musst, wenn du so viel Geld reinsteckst, ein langfristiges Konzept haben. Auch wenn das öffentlich so noch nicht gesagt wurde, bin ich der Überzeugung, dass es das gibt. Sonst würden die das nicht machen.
Bernd, wir haben uns unseren Optimismus erhalten.
Ja.
Wir beide sind ja schon etwas älter und betreuen den FCK schon etwas länger. Wir haben schon einiges erlebt auf dem Betzenberg. Aber so schlimm wie in den letzten Monaten war es eigentlich noch nicht.
Nee, natürlich nicht. Ja, sag mal, ich nehme die letzten 2 Jahre, was da abgegangen ist, auch in der Öffentlichkeit an Lügen, Intrigen und was weiß ich alles. Man muss sich ja wundern, dass die Leute da alle noch so hinrennen. Aber trotzdem, ich denke schon, dass da ein langfristigeres Konzept hinten dran steckt. Das geht ja auch gar nicht anders, weil das sind schon ein paar starke Mannschaften. Wissen wir, wie gut Dresden ist? Wissen wir, wie gut Wiesbaden ist? Genau. Ingolstadt, du kannst ja nicht einfach sagen, du steigst auf. Also da musst du einen Plan haben, der über dieses eine Jahr hinausgeht. Und da bin ich sicher, dass es den gibt.
Und wie könnte der deiner Meinung nach aussehen?
Naja, noch mehr Geld reinstecken. Also du natürlich muss doch immer das Ziel sein, egal was die Verantwortlichen sagen oder nicht, dieser Verein muss in die zweite Liga, Punkt. So, diesen Druck hast du jedes Jahr, egal was da jetzt in der Öffentlichkeit als Saisonziel ausgegeben wird. Und da musst du eben finanztechnisch auch den Atem haben, zu sagen, komm, da dauert es halt vielleicht auch noch 2 oder vielleicht sogar noch 3 Jahre. Aber du investierst doch nicht 8 Millionen und zum Saisonende sind die einfach fort und du bist wieder 13. Nee. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ein großer Vorteil könnte sein bei allem Frust der Fans, dass die halt, du hast dir zwar eben die Frage gestellt, warum die noch dahin rennen, dass die immer noch hinter dem FCK stehen. Wie erlebt ihr das hier in Kaiserslautern?
Man könnte eigentlich sagen, dass die Fans des FCK einfach verrückt sind, positiv verrückt. Ich meine, das haben wir hier an der Stelle ja auch schon mehrfach thematisiert. Wenn man das rein nüchtern betrachtet, gibt es sehr viel, was dagegen sprechen würde, dass sie weiterhin, im Moment können sie nicht auf dem Betzenberg pilgern, aber zu ihrem Verein halten. Und genau das ist ja auch das große Plus des FCK. Das hat kein anderer Verein in dieser Klasse und das haben ganz, ganz viele Zweitligisten auch nicht. Einfach dieser grandiose Rückhalt und man fragt sich wirklich und greift sich manchmal an den Kopf und denkt sich,
und
wie kann das sein? Ja, immer noch.
Ich bin mir sicher, dass am kommenden Freitag beim Eröffnungsspiel ist ja schon, glaube ich, um 18.15 Uhr gegen Dynamo Dresden, dass die Einschaltquote höher ist, als wenn man Wolfsburg gegen Hoffenheim, ohne jetzt gegen diese beiden Vereine reden zu wollen. Die Quote wird, glaube ich, ganz gut sein.
Das glaube ich auch, aber man muss bei allem oder auch bei aller Euphorie in Anführungszeichen trotzdem festhalten, dass sie auch viel Kredit verspielt haben.
Ja,
also ich persönlich kenne auch ganz viele Leute in meinem persönlichen Umfeld oder auch anderweitig, die sich vom FCK abgewandt haben oder die zumindest nicht mehr so fanatisch dabei sind oder nicht mehr so interessiert sind. Da gibt's etliche Geschichten von Leuten, die früher mit 5, 6, 7, 10 Mann zusammen auf den Betze gepilgert sind, wo jetzt vielleicht noch einer oder zwei übrig sind. Da gibt's 1000 Geschichten und wenn man das mal verfolgt, wie sich die Fans zum FCK äußern, sie sind es teilweise schon leid. Und auch gerade das Thema Außendarstellung in den letzten Monaten, auch bevor dann die Entscheidung fiel für die regionalen Investoren, also die Leute haben es schon teilweise auch satt, das muss man auch sagen. Also bei aller Unterstützung, die sie ihrem Verein geben oder dem FCK geben, da muss man das auch festhalten.
Das sehe ich genauso. Und ich denke, wenn die es jetzt wirklich schaffen, wenn das Insolvenzverfahren vorbei ist und sie dann diese vierte Säule in ihrem Finanzkonzept öffnen und Fans da investieren können, nehme ich jetzt schon Wetten an, kommen wieder 2, 3 Millionen zusammen von Leuten, die da ihr Geld reinstecken. So verrückt sind die, wie du es gerade eben gesagt hast, Sebastian.
Hoffentlich werden sie dieses Mal auch wirklich belohnt mit sportlicher Leistung. Ja. Wir wollen gegen Ende des Podcasts nochmal den Trainer heute hören. Boris Schommers nach dem 3:0 gegen Sandhausen und vor dem Pokalspiel gegen Jahn Regensburg.
Ich glaube, dass es ihnen nochmal einen Schub gibt im Selbstvertrauen. Sie werden nicht durchdrehen, das wissen sie. Aber sie wissen, wenn sie ihr Spiel abrufen können, wenn sie einen guten Tag erwischen, wenn sie alle gemeinsam arbeiten, dann haben wir auch eine Chance gegen den Zweitligisten. Und ein Pokalspiel ist sowieso ein K.O.-Spiel, da ist ja alles möglich.
Ja, das haben wir letztes Jahr gesehen. Mainz, Nürnberg waren Gegner, die sich auch mehr vorgestellt haben auf dem Betzenberg.
Ja, ich bin auch wirklich der Meinung mittlerweile, dass ein Spiel vor leerem Stadion für den FCK eher Vor- als Nachteil ist.
Weniger Druck?
Ja, also ich weiß schon, dass es Spieler gibt, die diese Fanreaktionen, wenn es denn nicht läuft, sich mehr zu Herzen nehmen, als man denkt, die darunter leiden. Und sagen wir mal, für einen guten Saisonstart, für irgendeine Überraschung, kann ich mir vorstellen, dass diese Mannschaft befreiter aufspielt, als wenn da jetzt 30.000 im Stadion wären.
Ich sage jetzt mal 2-1 gegen Jahn Regensburg und dann eine gute Auslosung und dann wieder mit Fans ein Heimspiel in der zweiten Runde. Das ist jetzt so mein Plan. Wie sieht deiner aus, Sebastian?
Ich glaube, den Plan, den du jetzt da gerade beschrieben hast, den würden viele FCK-Fans auch unterstreichen. Zumal viele ja auch noch diesen Anspruch haben, eine Mannschaft wie Jahn Regensburg zu Hause, die schlagen sie sowieso. Und die Chancen stehen, glaube ich, zu Hause auf dem Betzenberg immer gut. Und dann ist, glaube ich, vieles möglich, wie es ja auch der Trainer schon gesagt hat. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Man sagt das immer so, es ist aber tatsächlich auch so. Und es ist ja auch eigentlich wäre für den FCK eine nette weitere Chance, nochmal ein bisschen uneingeplantes Geld einzunehmen.
Stimmt. Weil mit jeder Runde ohne Zuschauer gibt es ja für den Einzug in die zweite Runde vom DFB absolut noch ein paar Euro. Ne? Wären auch sehr wichtig.
Absolut, ja.
Also Bernd, wir sind optimistisch. Für das Pokalspiel und auch für den Start in die Saison.
Oder? Naja, ich bin verhalten optimistisch, eher gespannt, sagen wir mal so.
Gut, dann sind wir alle drei.
Gespannt, wer noch kommt.
Alle drei gespannt. Herzlichen Dank, meine Herren. Sebastian Zobel, Bernd Schmidt, mein Name ist Stefan Kerstold und das war...
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast. Tor!